Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es mal wieder um Sperren, diesmal um tatsächliche. Es geht um Vertragsverlängerungen, es geht um ein Tauschgeschäft, es geht um Rekorde und Stars, sowohl der Woche als auch des vergangenen Monats. Und wir beginnen mal mit den Sperren. Und tatsächlich gab es zwei Aktionen, die unfassbar ähnlich waren und beide zu Recht auch eine Sperre nach sich gezogen haben. Und zum einen hatten wir das Spiel der Winnipeg Jets gegen die Ottawa Senators. Da war der Verteidiger Logan Stanley mit Brady Tkachuk zusammen, so ein bisschen im Gerangel. Und wie es dann so ist, normalerweise würde man bei Brady Tkachuk vielleicht auch erwarten, dass da dann eben ein Kampf entsteht. Aber der hatte ja eine Handverletzung in dieser Saison und ist eben noch nicht so ausgeheilt, dass er kämpfen kann. Das hat er auch dann eben nach dem Spiel gesagt. Und dementsprechend hat er zwar da so ein bisschen dran teilgenommen, hat auch ein bisschen eben dann mitgerangelt mit Logan Stanley, aber er hat eben nicht seine Handschuhe ausgezogen. Stanley hat aber sehr wohl seine Handschuhe ausgezogen und da war dann schon ein Linesman mit dabei. Der hat jetzt nicht so festgehalten wie in dem zweiten Fall, der gleich noch kommt. Aber auf jeden Fall war es so, dass es nicht so aussah, als ob es einen Kampf gibt. Und dann ohne Vorwarnung hat Logan Stanley zugeschlagen, Brady Tkachuk am Kinn erwischt. Und ja, Sucker Punch, also ohne dass der Gegner entsprechend darauf vorbereitet war. Und daraufhin gab es Einspielsperre vom Department of Player Safety für diese Aktion. Und am gleichen Abend, meine ich, gab es quasi eine identische Szene im Spiel der Nashville Predators gegen die Calgary Flames. Da war der Vorlauf so ein bisschen anders. Da war es so, dass in dem Fall dann Michael McCarron ja im Prinzip ein bisschen Trash-Talk gemacht hat zur Calgary Flames Bank. Dann kamen ein paar Flames-Spieler an zu McCarron und da gab es auch wieder, oder dann gab es einen Fight, wo beide die Handschuhe aus hatten, Beecher und McCarron. Und dieser Fight war aber im Prinzip schon beendet und der Linesman hielt auch Michael McCarron da an der Stelle fest. Und die Szene war dann im Grunde durch und dann hat John Beecher nochmal zugeschlagen, eben ja, fast eine 1:1 Kopie dann der Szene mit Tkachuk und Stanley. Und auch da gab es vom Department of Player Safety Einspielsperre, also zwei identische Aktionen, zweimal eine identische Strafe. Es geht doch, liebes Department of Player Safety, warum nicht öfter so? Dann gab es das NHL Winter Classic. Samstagmorgen deutscher Zeit im Lone Depot Park. Das ist ansonsten die Heimstätte der Florida Marlins in der MLB. Über 36.000 Zuschauer, mal wieder ausverkauft. Das 17. Mal hintereinander, dass das Winter Classic Game ausverkauft ist. Und wir hatten einen recht deutlichen Sieg der New York Rangers mit 5:1. Und wir hatten einen Spieler, der in allen 5 Situationen für die New York Rangers mit beteiligt war. 3 Tore hat er selbst erzielt. Neuer Rekord gab es noch nie in einem Winter Classic. Dazu 5 Punkte in einem Outdoor Game. Das ist auch ein Rekord für ein Outdoor Game. Mika Zibanejad von den New York Rangers hatte einen richtig guten Abend erwischt. Und bei diesem 5:1 eben an allen Toren beteiligt. Einzige Tor für die Florida Panthers, Sam Reinhardt. Dazu 2 Treffer von Artemi Panarin. Also auch da sehr, sehr dominant die beiden, Panarin und Zibanejad. Da fragt man sich ja so ein bisschen immer bei Zibanejad, warum nicht öfter so? Warum ist er keiner, der des Öfteren solche Leistungen zeigt beziehungsweise auch so viele Tore erzielt? Schuss ist ja bekanntermaßen auch nicht der schlechteste. Und da könnte man schon erwarten, dass er vielleicht wieder an die alten Zeiten anknüpfen kann. Er hat schon mal über 40 Tore erzielt, über 30 Tore erzielt. Also das ist sicherlich etwas, worauf die New York Rangers hoffen, dass er vielleicht jetzt auch so ein bisschen dadurch durchstartet und eine kleine Serie beginnt. Das also das Winter Classic. Dann hatten wir einen Trade. Und zwar haben die Carolina Hurricanes sich Yusso Välimäki von dem Utah Mammoth geholt für Future Considerations, also für irgendwelche zukünftigen Konditionen, was auch immer das ist, kann ich euch nicht sagen. Und das Ganze fand statt am Montag. Bei Välimäki muss man dazu sagen, der hat für Utah dieses Jahr gar nicht gespielt, sondern war verletzt, hat sich im Februar das Kreuzband gerissen, 27 Jahre alt ist er, hat in Tucson angefangen wieder zu spielen, also ist er erst auf die Waiver-List, hat dann in Tucson angefangen zu spielen und da hat jetzt, glaube ich, ein paar Spiele, drei Spiele insgesamt in der AHL gemacht und ist jetzt eben dann nach Carolina, die ihn vielleicht als Absicherung holen, als Depth Player auch eine Chance sehen. Also er hat durchaus auch schon gute Spielzeiten gehabt an Position 16 2017 von den Calgary Flames damals geholt und dann war er auf dem Waiver Draft, dann haben ihn die Coyotes sich geschnappt und er hat immerhin 2022, 23, 34 Punkte gehabt in 78 Partien für die Coyotes. Also gar nicht so eine schlechte Spielzeit. Und ja, warten wir mal ab, was jetzt die Carolina Hurricanes mit ihm machen. Er hat einen Deal, der kostet, glaube ich, 2 Millionen pro Saison. Der Vertrag 850.000 in der AHL. Also ist im Moment nicht so ein hoher Cap-Hit insgesamt dann für die Carolina Hurricanes. Und ja, warten wir mal ab, ob er NHL-Zeit bekommen wird. Dann haben die Philadelphia Flyers Christian Dvorak einen neuen Vertrag gegeben. Über 5 Jahre, 25,75 Millionen sind das insgesamt. Das bedeutet pro Jahr 5,15 Millionen. No Trade Clause in den ersten beiden Jahren und danach gehen die langsam runter. Ich glaube, im letzten, im fünften Jahr gar keine No Trade Clause dann mehr. 29 Jahre alt, Dvorak, er hat sich ein bisschen festgespielt als Nummer 1 Center der Philadelphia Flyers. In dieser Saison hat er 39 Partien bisher gemacht, 9 Tore, 25 Punkte. In seiner Karriere, wenn ich jetzt mal auf die Zahlen in der Karriere schaue, dann war der Bestwert bisher bei 38 Punkten auch damals für die Arizona Coyotes. Das ist das, was er als Bestwert hatte. 18 Tore waren seine Bestleistung. Es war 2019, 2020. Also er ist hier eher jemand, der so zwischen 10 bis eben dann in dem Fall 18 Tore macht und zwischen 30 und 40 Punkten. Die könnte er sprengen, diese Bestmarken. Natürlich, weil er eben auch entsprechend Spielzeit bekommt bei den Philadelphia Flyers. Ich muss allerdings sagen, den als kompletten Nummer 1 Center zu bezeichnen, halte ich für einen Fehler. Wenn man sagt, okay, das ist jemand, der mal aushelfen kann in der ersten Reihe, der ansonsten zweite, dritte Reihe spielt, dann passt auch der Vertrag. Jetzt kann man sagen, naja, wenn sie 5,15 Millionen für ihren Erstreihen-Center bezahlen, ist das ein super Schnäppchen. Das ist schon richtig, aber wenn der Erstreihen-Center eigentlich eher ein Zweit- oder Drittreihen-Center vielleicht besser ist, dann nützt mir dieser günstige Preis auch nichts mehr. Also da muss man so ein bisschen gucken, ne, was ist jetzt Vorteil, was ist Nachteil. An der Geschichte erstmal gut. Sie haben 5 Jahre Kostensicherheit, die Flyers. Dafür hat Dvorak erstmal, sagen wir mal, 2-4 Jahre Sicherheit, wo er spielt und verdient auch gutes Geld. Und ja, dann muss man eben schauen, ob sich die Philadelphia Flyers nicht irgendwann doch nochmal einen Center für die erste Reihe holen, der dann eben auch entsprechend dafür sorgt, dass die anderen dann runterrutschen. Und wie ich so häufig ja sage, wenn dann zum Beispiel ein Noah Cates in der vierten Reihe spielt, Sean Couturier dritte Reihe und Dvorak in der zweiten Reihe, dann sieht das Ganze schon mal anders aus. Dann ist der Kader wesentlich besser besetzt und die Spieler sind auf den passenden Positionen. So ist es im Moment, sage ich mal, okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, Mensch, das ist jetzt hier irgendwie so wie, keine Ahnung, dass Connor McDavid auf Geld verzichtet und entsprechend du deinen Erstreihen-Center billig bezahlen kannst. Das würde ich so an der Stelle da nicht sehen. Dann gab es noch ein paar andere Verträge, unter anderem Charles-Édouard Dastou, der einen Einjahresvertrag bei Tampa Bay unterschrieben hat. Minimaldeal 875.000 ist ansonsten nicht der Rede wert, für mich allerdings schon, weil ich den gesehen habe letztes Jahr in der SHL in Schweden und da kommt ja nachher noch mal ein kleiner TV-Hinweis für euch, wenn ihr da Bock habt. Also da sieht man durchaus Spieler, die relativ schnell in der NHL auch landen können und sich dann dort auch festspielen können. Natürlich bei ihm, so ähnlich wie bei Moser auch, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, eine Situation, wo viele Verletzte da sind bei Tampa Bay und dementsprechend die Gelegenheit genutzt und da eben jetzt sich ja ein weiteres Jahr NHL erspielt. Dann Linus Karlsson hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den Vancouver Canucks. Ja, Flügelspieler, Center, 2,25 Millionen sind das pro Jahr. Macht man, glaube ich, nicht so viel falsch aus Sicht der Vancouver Canucks. Und für ihn ist das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, was er bisher hatte. 775.000 Minimaldeal hatte er bisher. Ist ein Drittrundenpick gewesen, 2018. Und ist jetzt richtig angekommen, würde ich sagen. Die meisten Spiele in seiner Karriere gemacht. 18 Punkte, jetzt schon zweistellige Toranzahl. Also das könnte ein Schnäppchen werden, wenn er sich gut entwickelt für die Vancouver Canucks. Alexander Wennberg hat einen Vertrag unterschrieben. 3 Jahre bei den San Jose Sharks, also eine Verlängerung zu seinem bestehenden Vertrag. 6 Millionen pro Jahr. Center oder Flügelstürmer ist ja schon jemand, der ja ein Veteran ist mit 31 Jahren, jetzt schon länger in der NHL ist und aktuell auch richtig gut unterwegs bei den Sharks. Profitiert natürlich von den Mitspielern, könnte sich auch persönliche Karriere Bestwerte erspielen. Also hat jetzt schon 7 Tore, sein Bestwert, was Tore betrifft, 17. Okay, das könnte vielleicht schwierig werden, aber bei den Punkten hat er jetzt schon 26 und da war der Bestwert vor relativ langer Zeit bei den Columbus Blue Jackets 59. Also das wäre durchaus drin. Wenn er die 26 verdoppelt, dann ist er ja zumindest schon mal da in der Nähe. Auf jeden Fall für ihn eine kleine Heimat jetzt gefunden, nachdem er ein paar Jahre ja auch durch die NHL gewechselt ist. Und ja, für die Sharks glaube ich auch okay vom Deal her. Die haben natürlich Salary Cap Space. Ein 3-Jahres-Vertrag ist jetzt auch nichts, wo du dich irgendwie sozusagen, wo du einen Spieler dann im Kader hast, der den jungen Spielern einen Platz wegnimmt. Also auch das passt, glaube ich, hat jetzt aktuell 5 verdient, da sind die 6 Millionen, wie gesagt, wenn man den steigenden Salary Cap Space nimmt, auch in Ordnung, erst dann 34, wenn der Vertrag, oder 35, wenn der Vertrag ausläuft, auch das passt alles, also für mich auch Vertrag, der für beide Seiten Sinn macht, wo man dann am Ende vielleicht auch noch ihn dann tauschen kann zu einem bestimmten Zeitpunkt, also das ist alles in Ordnung. Dann hat Justus Ahnen einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den Nashville Predators, ist der Backup von Saros da an der Stelle, also ja, ist glaube ich nicht viel, was man dazu sagen kann, außer dass er eben ein Backup-Torhüter ist und mit dem Vertrag dann 1,25 Millionen pro Jahr ist das in Ordnung, was er verdient. Und passt ja natürlich auch mit einem finnischen Torhüter-Duo sicherlich gut zusammen. Die Chemie da mit der Nummer 1. Und Alexei Toropchenko, der hat einen Vertrag über 2 Jahre, eine Verlängerung, auch als Flügelstürmer, sind 5 Millionen insgesamt, 2,5 Millionen pro Jahr für die St. Louis Blues. Auch das ist eine kleine Steigerung gegenüber dem aktuellen Vertrag, den er hat. Und für ihn auch wieder so ein bisschen Sicherheit. Mit 26 Jahren ist er jetzt schon ein etwas älterer Spieler, aber ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, ein kleiner Show-Me-Contract, wo man auch sagt, okay, jetzt würden wir dann doch gerne nochmal ein bisschen mehr von dir sehen. Er hat schon zweistellig getroffen, in diesem Jahr allerdings auch aufgrund von Verletzungen nicht so gut unterwegs. Bisher nur 2 Tore, also auch vielleicht so ein bisschen eine kleine Investition in die Zukunft für die St. Louis Blues, aber mit 2 Jahren und dem Gehalt, was er da hat, blockieren sie da auch nichts an Salary Cap Space oder dann entsprechend auch langfristig irgendwie einen Kaderplatz. Also das waren die Transaktionen. Dann haben wir leider auch 2 Todesfälle gehabt um die NHL herum im Hockeybereich. Zum einen war das Bob Pulford, der hat 4 Stanley Cups gewonnen mit den Toronto Maple Leafs. Das ist schon ziemlich lange her gewesen. Und dann war er lange Jahre als Head Coach und als General Manager unterwegs. War bei den Kings Head Coach und ich glaube sogar GM nachher in Personalunion. Nee, ich glaube, das war dann bei den Blackhawks Head Coach und GM nachher bis in die 2000er hinein, meine ich. Und der ist leider verstorben. Und dann ist noch verstorben David Branch. Der war lange Jahre in der Ontario Hockey League und in der Canadian Hockey League als Commissioner, / dann auch Präsident unterwegs. Und da ja Beileid natürlich an alle, die da eben entsprechend dann um diese beiden trauern. Und dann gehen wir rein in die Rubrik Bestleistungen, Milestones. Und da gab es einen auch schon ziemlich besonderen Milestone. Und zwar ist das der von Austin Matthews gewesen. Austin Matthews ist mittlerweile mit 421 Toren, waren es zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch eins mehr hat, der neue Rekordhalter in der Geschichte der Toronto Maple Leafs. Er hat Mats Sundin überholt, der das lange Jahre war. Allerdings muss man auch sagen, dass Sundin da wesentlich mehr Spiele für gebraucht hat, also 981 für 420 Tore und Matthews hat ein Drittel knapp weniger, 664 für mittlerweile jetzt eben 421 Tore. Ich glaube, Matthews ist aktuell der Spieler mit dem dritthöchsten Toreschnitt in der Geschichte der NHL. Minimum sind, glaube ich, 500 Spiele. Also er ist da schon sehr, sehr gut unterwegs. Immer noch, muss man ja sagen, obwohl er ja in den letzten beiden Jahren jetzt, also letzte Saison, aber auch jetzt die Saison bisher ein wenig geschwächelt hat. Also da kann man nur hoffen aus Sicht der Maple Leafs, dass das jetzt auch da vielleicht so ein bisschen war, ne, wie die berühmte Ketchupflasche. Jetzt läuft es einmal bei Matthews und der kann dann entsprechend jetzt seinem Team vielleicht noch ein bisschen mehr helfen, um da langsam hochzukrabbeln in Richtung Playoff-Ränge. Also das finde ich schon bemerkenswert, weil es eine Original Six Franchise ist. Da hat dann so ein Rekord aufgrund des Alters der Franchise natürlich schon einen etwas höheren Stellenwert als bei anderen. Ich finde es persönlich ein bisschen erstaunlich, dass es keinen 500-Tore-Stürmer bei den Toronto Maple Leafs gab. Aber ja, das ist dann halt so. Und auch bei den anderen muss man ja sagen, wenn man jetzt wirklich das runterbricht dann auf die Franchise, ist es ja höchst selten, dass jetzt ein Spieler seine gesamte Karriere dann doch bei einer Franchise verbringt. Und ich glaube, dass die Range so zwischen 400 bis 450 Tore wesentlich wahrscheinlicher ist, als eben dann alles über 500. Das sind dann wirklich schon, ja, ganz besondere Spieler natürlich in der Geschichte der Vereine, aber auch in der Liga, dass sie eben dann so lange bei einer Franchise bleiben. Dann gab es natürlich auch Auszeichnungen für den, wobei, Moment, wir sind bei Milestones und bei Milestones sind mir noch zwei oder drei aufgefallen. Und zwar, genau, Jordan Eberle hat 1100 Spiele absolviert insgesamt. Jetzt natürlich bei den Seattle Kraken, aber eben auch bei anderen Franchises, unter anderem in Edmonton unterwegs gewesen. Luke Shen, wenn ich das richtig bekommen habe, steht vor 1100 Spielen und wurde gescratcht. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so die richtige Maßnahme ist, um ein Team zu motivieren, wenn man dann einem Spieler so einen Milestone wegnimmt. Aber gut, das müssen ja die Coaches dann immer entscheiden. Ja, und dann fangen wir mal an mit den Stars. Jetzt erstmal des letzten Monats und zwar natürlich dann des Dezembers. Bei den Rookies ist das Ivan Demidov von den Montreal Canadiens gewesen. Der ist Rookie des Monats geworden, hatte 15 Punkte in 14 Partien, hatte damit eben entsprechend die meisten Punkte. Bennett Sanecki von den Anaheim Ducks hatte 11 in 15. Sandin Pelika von den Detroit Red Wings, der hatte 9. Der war übrigens letztes Jahr auch noch in der SHL, meine ich. Ja, Linus Karlsson hatte 8 und so weiter. Also da entsprechend Demidov, denke ich, schon eine verdiente Auszeichnung. Er ist jetzt der dritte Spieler, der ausgezeichnet wurde. Matthew Schäfer war es im Oktober, Jesper Wallstedt im November und jetzt eben dann entsprechend Ivan Demidov. Wobei man jetzt sagen muss, dass Wallstedt und Schäfer jetzt auch nicht so schlecht gespielt haben. Schäfer hatte ja jetzt zum Beispiel auch ein Spiel, wo er 2 Tore gemacht hat, Overtime-Winner, also der ist weiterhin sehr, sehr gut drauf, aber die NHL versucht da ja auch immer so ein bisschen das Ganze zu verteilen. Kann ich in dem Fall auch nachvollziehen, dass man da dann entsprechend Demidov ausgezeichnet hat. Dann gab es die drei Stars des Monats insgesamt. Und da gibt es auch wenig Überraschungen, wie ich finde. Auf Platz 3 war das Macklin Celebrini. Der hatte 8 Tore und 25 Punkte in 14 Spielen. Ich finde die Zahlen übrigens bei allen dreien, beim Nummer 1 ist es nochmal besser, aber bei allen dreien sehr, sehr beeindruckend. Celebrini mit 8 Toren, 25 Punkten in 14 Partien. Der dritte Star des Monats Dezember. Der zweite ist Nathan MacKinnon gewesen. Der hatte 14 Tore, 26 Punkte in 14 Spielen. Die Avs haben ja in dem Monat nur ein Spiel verloren, einmal noch Overtime-Extrapunkt abgegeben. Also auch da wieder sehr, sehr gut unterwegs und er ist aktuell Favorit auf die MVP-Trophy und ist da eben entsprechend auch im Punkte-Racing vorne mit dabei. War lange Zeit sehr weit vorne alleine, aber da ist ein Spieler gewesen, der hat einen unfassbar guten Monat gehabt und zwar den besten Kalendermonat seit dem Dezember 1995. Da hat ein gewisser Mario Lemieux 34 Punkte damals in 14 Partien aufgelegt. Ebenfalls 34 Punkte hatte in diesem Dezember, es war wahrscheinlich, dass es auch Dezember war, Connor McDavid. 13 Tore, 21 Vorlagen in 15 Partien. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Die Edmonton Oilers waren auch zwischendurch, dadurch, dass McDavid so gut war, an Position 1 in der Pacific. Sage ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu. Aber ja, McDavid da sehr, sehr gut unterwegs gewesen in dem Monat. Und zusammen mit Dreiseitel hatten sie, glaube ich, zwischendrin einen Schnitt von irgendwie 5 Punkten pro Partie, die beiden, also als Kombination, nicht jeder einzeln, aber als Kombination, McDavid eben entsprechend 34 im gesamten Kalendermonat, ist schon wirklich Wahnsinn, was der da abliefert und da sieht man eben, wenn er mal wirklich ein paar Wochen lang das abruft, was er kann, dann ist er sofort vorne mit dabei, auch beim Scoring und da kommt aber wieder meine alte Leier, der macht eben jetzt 13 Tore in 14 Partien. Und dann verstehe ich aber nicht, wie er am Ende der Saison dann vielleicht wieder irgendwo bei, weiß ich nicht, 38, 42 rauskommt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist wirklich, ich weiß, es ist Kritik am mit Abstand besten Spieler. Und trotzdem, finde ich, ist sie gerechtfertigt. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen dann, dass er da nicht mehr Tore macht. Dann gab es noch Stars der Woche. Und zwar der Woche, die abgelaufen ist am 4. Januar, also die Woche über den Jahreswechsel. Da war Austin Matthews mit dabei, passenderweise eben. Der hatte 5 Tore und entsprechend in 3 Partien. 3 davon natürlich in dem einen Spiel, wo er dann einen Hattrick hatte. Und der All-Time-Goalscoring-Leader in der Geschichte der Maple Leafs geworden ist. Der zweite Star, und das ist auch wieder super bemerkenswert, Sidney Crosby hatte 4 Tore, 4 Vorlagen in 4 Spielen für die Penguins. Die hatten eine perfekte Woche, sind, glaube ich, aktuell 5 Spiele hintereinander ungeschlagen. Kommen wir gleich noch zu bei den Spielen, bei den Schauempfehlungen. Und ja, dass Crosby, also ich habe eine Statistik gesehen, ich glaube, er hatte jetzt irgendwie die letzten 4 Jahre immer hochgerechnet auf 82 Partien zwischen 91 und 94 Punkten. Und er ist genau wieder auf diesem Level. Er ist, glaube ich, auf Kurs 94 Punkte in 82 Partien aktuell. Diese Konstanz und dieses trotzdem so hohe Niveau, das ist schon auch sehr bemerkenswert. Und ja, einfach kann man nur den Hut ziehen und schön mit anzuschauen. Also das ist wirklich so, dass Crosby da, finde ich, auch mittlerweile so einen Status hat. Natürlich gibt es immer noch Leute, die ihn nicht mögen und die sagen, er hat früher viel zu sehr mit den Schiedsrichtern geredet und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, Leute, ich bin jetzt auch nicht der Penguins-Fan, aber trotzdem muss man ja Leistung anerkennen und das ist etwas, über so viele Jahre dieses Niveau konstant zu halten, ist schon sehr, sehr gut. Er ist übrigens derjenige, der jetzt die meisten Overtime-Punkte hat in der Geschichte der NHL, also auch da auf den Rekordlisten überall weiterhin verewigt. Sidney Crosby und die Nummer 1, auch jemand, der dann irgendwann mal so zwischendrin eine Woche einstreut, wo man sagt, ach ja, Mensch, der ist ja auch noch da und zwar auf einem sehr, sehr guten Niveau. Nikita Kucherov, der hatte mal eben schlanke 10 Punkte in 3 Partien und die Winning Streak ist aktuell bei 7 Spielen seit dem 20. Dezember Tampa Bay ungeschlagen. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch der Stand ist. Die Meldung ist jetzt von Montag, ich weiß nicht, ob sie in der Nacht jetzt verloren haben, aber auf jeden Fall Tampa Bay auch wieder gut vorne mit dabei in der Division. Und Kucherov kann dann eben auch mal so eine Woche einstreuen. Und vielleicht auch, wenn er das 2-3 Mal macht, ist er auch wieder dabei. Und wir haben wieder dieses Dreierrennen vorne, McDavid, MacKinnon und Kucherov um die Art Ross Trophy. Kann ich mir also durchaus auch vorstellen. Ja, an der Stelle, ich hatte eben so ein bisschen angedeutet, die Oilers waren an der Tabellenspitze, sind sie aber nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je öfter ich die NHL-Standings sehe, umso ja, mehr gibt es da wieder ein Kopfschütteln von mir, wenn ich auf die Pacific schaue und wenn ich weiß, dass aus dieser Division garantiert eine Mannschaft im Western Conference-Finale ist. Das ist gar nicht, weil ich denen das nicht gönne, sondern wenn ich mir die Standings angucke und wenn ich mir die Standings in der Konferenz anschaue, dann ist es aktuell so, dass die ersten drei Teams der Western Conference aus der Central kommen. Und die kommen nicht aus der Central, weil sie jetzt ein oder zwei Punkte mehr haben, sondern sie kommen aus der Central, weil sie mindestens 12 Punkte mehr haben als das beste Team der Pacific. Natürlich haben die unterschiedliche Anzahlen von Spielen, gar keine Frage, aber trotzdem ist das so eklatant. Und wir haben es jetzt in diesem Jahr mit der Pacific und der Central, wir haben es in anderen Jahren auch schon gehabt. Die NHL muss schleunigst umstellen, was die Playoffs betrifft. Dieses ewige mit diesen Divisions und dann untereinander in den Divisions das ausspielen, das macht für mich keinen Sinn. Du kannst sagen, der Sieger einer Division hat in der ersten Runde Heimrecht und das kann man vielleicht noch irgendwo automatisch mit einfügen, aber alles andere ist Quatsch und gehört schnellstens abgeschafft. Ja, aber leider sehe ich da auch keine schnelle Lösung durch die NHL. Dann würde ich sagen, schauen wir noch rein in Spiele, die ihr euch diese Woche vielleicht anschauen könntet, solltet. Wenn ihr das schnell hört, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es die Avs bei dem Lightning. Das ist ein Rematch vom Stanley Cup Finale 2022 und vielleicht ein Preview vom Finale 2026. Und dann habe ich zwei Partien rausgesucht. Einmal am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr deutscher Zeit die San Jose Sharks zu Gast bei den Los Angeles Kings, die jungen Wilden, bei den alten Veteranen. Und ich habe gar nicht so viel oder noch gar nicht über Verletzungen geredet im Moment, müsste ich aber nochmal machen. Anze Kopitar ist verletzt und da weiß man auch nicht, wie lange der ausfällt. Und so langsam geraten auch so ein paar Meilensteine in Gefahr, wo man gedacht hat, er kann die meisten Punkte holen bei den Los Angeles Kings und so weiter. Wenn er aber wirklich verletzt ist, wie das jetzt schon wieder der Fall ist, wird auch das schwierig werden. Aber ich finde, das ist eine interessante Partie, die Sharks bei den Kings Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr und dann am Sonntagabend 23 Uhr deutscher Zeit, eben weil die Penguins gerade gut drauf sind und Marco Sturm auf der anderen Seite der Coach ist, die Penguins zu Gast bei den Boston Bruins und weil ich auch mal ein paar andere Mannschaften nehmen wollte, nicht immer die üblichen Verdächtigen, dementsprechend Sonntag 23 Uhr Pittsburgh in Boston, auch finde ich ein schönes Spielchen und dann ja, habe ich es eben schon so ein bisschen erwähnt und es ist mir eben leider eingefallen, wir müssen über Verletzte reden, wir müssen über Spieler reden, die die nächsten Wochen wahrscheinlich in dem einen oder anderen Fall ausfallen werden, vielleicht sogar eben auf Olympia verzichten müssen und zwar fangen wir an mit den Maple Leafs, schon positiv Thema gewesen, aber das ist leider keine gute Nachricht, Chris Tanev wird operiert und fällt wahrscheinlich die komplette Saison aus. Ende April, Anfang Mai wäre er aller Voraussicht nach wieder einsatzbereit. William Nylander ist auch auf Injured Reserve, also auch der fällt aus. 27.12. glaube ich das letzte Spiel gemacht und jetzt am Montag haben sie ihn auf Injured Reserve gesetzt. Macht dann eben entsprechend so einen Platz frei im Kader und hat auch noch ein paar andere Auswirkungen, aber da eben entsprechend er jetzt auch raus. Anthony Stolarz, Torhüter, ist ja da auch weiterhin verletzt. Dann haben wir die Situation, Bo Horvat ist bei den New York Islanders verletzt. Der wird die Woche nicht spielen, das scheint nicht schlimmer zu sein. Aber vielleicht beim Nachbarn Igor Shesterkin ist letzte Nacht rausgegangen im Spiel gegen Utah und hat sich da ja bei einer Kollision mit Peterka verletzt, wobei ich da Peterka überhaupt keinen Vorwurf machen würde. Das war jetzt nichts, was man so sonst manchmal sieht, dass einer richtig reincrasht in den Torhüter. Das war ganz, ganz leichter Kontakt und trotzdem musste Shesterkin da raus und entsprechend fehlt er jetzt den New York Rangers. Und dann gab es einen ganz, ganz harten Kontakt beim Spiel der Avs gegen die Florida Panthers. Colorado mit der dritten Niederlage nach 60 Minuten in Florida, weil man da sagen muss, für einen Back-to-Back. Und das vorher war gegen die Carolina Hurricanes, haben sie ganz gut gespielt. Übrigens da wieder Side-Note, diese Throwback Nights, die Hurricanes in dem Hartford Whalers Outfit gegen die Colorado Avalanche als Quebec Nordiques. Bitte gerne jedes Wochenende ein Spiel irgendwo, wo wir das sehen. Also finde ich, es sieht so gut aus und sollte einfach regelmäßiger sein in der NHL. Aber da gab es eine Szene, wo Gabriel Landeskog in Richtung Tor gefahren ist und am Anfang habe ich dann, ich habe das Spiel nebenbei ein bisschen verfolgt und habe dann nur gesehen, er crasht da rein und da habe ich mich ein bisschen dran erinnert gefühlt an die Szene von Seth Jarvis, war es glaube ich, von den Hurricanes auch in Florida, wo es die Stripping gab in der Overtime, keine Strafe und er hat sich da ja auch wohl die Rippen gebrochen, auf jeden Fall auch verletzt. Dann gab es aber die Zeitlupe und da sieht man, dass Landeskog versucht, seinen linken Fuß ja querzustellen, glaube ich, um zu bremsen, so würde ich es mal interpretieren. Und der knickt ihm irgendwie so halb weg, er hat keine Kontrolle, bremst nicht, fällt hin und rutscht mit sehr hohem Tempo mit der Seite, mit dem relativ ungeschützten Bereich, mit dem Rippenbereich, nämlich voll in den Pfosten rein, kann dann auch nur mit Hilfe vom Staff und McKinnon da irgendwie rausgebracht werden und ich würde vermuten, er hat sich mehrere Rippen gebrochen, gab jetzt auch sinngemäß schon Aussagen von McKinnon, dass Rippen schneller heilen als die als Bänder und es gab wohl jetzt auch eine Aussage vom schwedischen, vom Coach der schwedischen Nationalmannschaft, dass entsprechend er davon ausgeht, dass, also die ersten Signale sind wohl positiver als gedacht und er geht davon aus, dass sie nicht nachbesetzen müssen für Olympia, heißt also Ausfallzeit, sagen wir mal 4 bis 6 Wochen circa und zum Glück muss man da ja sagen, dass es keine Verletzung irgendwie Oberschenkel, Knie ist, der Bereich, wo Landeskog ja über 3 Jahre da dran zu knabbern hatte und ja, aber trotzdem fällt er aus und er ist der zweite Spieler, der den Avs fehlt. Devon Toews ist auch ausgefallen. Bei dem scheint es nicht länger zu sein. Da sah es auch erst so aus, als ob er sich am Fuß, am Bein verletzt hat. Auch komische Kollision da im Spiel gegen die Hurricanes. Da hieß es aber auch Upper Body Injury. Also was auch immer er dann hatte, war anscheinend nicht im Zusammenhang mit diesem Crash da in die Boards. Auf jeden Fall muss man da drauf hoffen, entsprechend aus Sicht von vor allem Landeskog, dass er da Olympia mitspielen kann. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr traurig, wenn er da nicht mitwirken könnte. Und dann gehen wir gleich rüber. Ich bin jetzt bei den Verletzten, habe ich jetzt sonst keinen hier mehr mit aufgeführt. Wenn ich jemanden vergessen habe, wie immer, sehr, sehr gerne melden. Und apropos melden, es haben sich ein paar von euch gemeldet. Und zwar zur Thematik Olympia. Und da gab es den Wunsch jetzt eben, dass ich dort was mache und dass ich dort mehr mache, als ich vielleicht ursprünglich geplant hatte. Dementsprechend werde ich schauen, dass ich vielleicht pro Team, wo NHL-Spieler mit dabei sind, eine kleine Vorschau machen werde. Mittlerweile haben ja nicht nur die Amerikaner, also die Kanadier, sondern auch die Amerikaner und eben auch jetzt ein paar andere Nationen. Heute war es, glaube ich, Slowakei und Schweden und Finnland ihren Kader verkündet. Und ja, nach und nach werden jetzt alle das machen. Und wenn die dann fertig sind, dann werde ich da auch entsprechend schauen, dass ich da kleine Vorschaufolgen, vielleicht auch mit ein paar Anmerkungen eben entsprechend aufnehme. Ansonsten gibt es heute Abend einen Call mit Nico Sturm von den Minnesota Wild. Da bin ich mal gespannt, wie lange der dauert und inwieweit wir da auch Fragen stellen dürfen. Aber das schon mal positiv, ein Lob da an die NHL. Die gibt es jetzt regelmäßiger. Es gab auch einen mit Tim Stützel kurz vor Weihnachten, war auch interessant. Und eigentlich kurzweilig, ich hatte aber tatsächlich nicht die Zeit, da noch was zu schneiden aus dem Call und dann euch entsprechend da O-Töne zu liefern. Also war über die Feiertage nicht möglich. Und dann abschließend nochmal mein Programmhinweis in eigener Sache. Am Donnerstag ab 19 Uhr könnt ihr live dabei sein bei Sport Digital. Da gibt es, wenn ich nichts Falsches sagen, die Partie der Växjö Lakers HC gegen Firestart BK um 19 Uhr. Svenska Eishockey-Ligan Spieltag Nummer 34 ist das dann. Da freue ich mich drauf. Da geht es dann los mit den Spielen. Und ab dann immer donnerstags, also wir haben jetzt schon hier bis Mitte Februar eingeplant, entsprechend. Von daher würde ich mich freuen, wenn das jemand von euch sich anschaut, dann auch gerne Feedback geben. Auch das ist eine Geschichte, die mir da weiterhilft, denn da ist es so, dass das natürlich etwas ist, wo man immer gucken muss, wie machen wir die Berichterstattung, was bringe ich da auch an Faktenreihen drumherum. Da sind NHL Draftpicks aktiv, da sind Spieler aktiv, die mal in der NHL waren, also zum Beispiel damit Tomaszek, der jetzt aus Edmonton wieder zurück nach Schweden ist, der wird dort eben entsprechend auch mitzusehen sein. Also Eishockey ist wirklich hohes Niveau, muss ich sagen. Spieler sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, wenn euch der Kommentar dann da auch gefällt oder wenn ihr da auch Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne melden und dann entsprechend mir Feedback geben. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.